Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Ob der Ort, an dem wir denken, einen Einfluss auf unsere Gedanken hat, mit dieser Frage beschäftigen sich 31 AutorInnen in einer soeben erschienenen Anthologie. Denkräume heißt sie, und ich habe vor der Sendung mit den beiden HerausgeberInnen, der Soziologin Simone Jung und der Literaturwissenschaftlerin Jana Marlene Mader, gesprochen. Als erstes habe ich Simone Jung gefragt, ob sie bei der Konzeption des Bandes denn an die typischen Denkräume, an den Schreibtisch, die Dusche, an das Café gedacht hat oder ob sie von dem ein oder anderen beschriebenen Denkraum auch überrascht wurde.
Um das zu beantworten, würde ich gerne auf den Ursprung des Buches zurückkommen. Also Jana und ich waren damals am Spitzingsee, ein wirklich schöner Ort in den Alpen. Und als wir da um den See liefen, unterhielten wir uns über das Denken und eben auch über das Schreiben. Und da kamen wir auch auf die Idee, wir laden andere ein, über ihre Orte des Denkens zu reflektieren. Und diese Situation zeigt eigentlich schon den Ansatz des Buches. Die Natur, der See, die Bewegung, das Gespräch, all das sind ja einzelne kleine Denkräume, die auch als potenzielle Orte dann des Denkens eintreten können. Und in dem Sinn ist der Denkraum weit gefasst. Also grundsätzlich kann überall gedacht werden. Jeder Ort kann damit auch zu einem Denkraum werden. Und als wir dann im nächsten Schritt die Autorinnen und Autoren angefragt haben, hatten wir meist schon auch ein Thema im Kopf. Zum Beispiel jetzt Jens Balser, ist ein Berliner Popjournalist. Ihn hatten wir für das Denken im Club angefragt. Er hat dann über das Berghain geschrieben, was passiert beim Tanzen in der Gemeinschaft, im Klang der Musik, wie denkt es sich eben in diesem Raum. Und die Überraschung für mich war auch Mesal Tulu, eine deutsche Journalistin. Sie schreibt über das Denken im türkischen Gefängnis, und überraschend war dann aber, dass gerade das Gefängnis auch zu einem Ort der Freiheit für sie geworden ist und fast schon zu einem Ort der Emanzipation. Und das sind dann auch Momente, die nicht nur berühren, sondern auch nachhaltig im Kopf bleiben.
Woher kommt denn überhaupt dieser Ansatz, Denken zu verräumlichen? Sie haben ja nun beide auch eine kulturwissenschaftliche Ausbildung, und da gibt es ja seit einigen Jahrzehnten, seit Ende der 80er verstärkt, so ein Interesse daran, auch nicht räumliche Konstrukte, etwa einen Text, zu verräumlichen und als Raum zu denken. Steht Ihr Ansatz in den Denkräumen auch im Zusammenhang mit diesem Spatial Turn, wie er genannt wird, dieser topologischen oder auch raumkritischen Wende?
Ich bin ja Soziologin. Ich glaube, zum einen hat mich die Theorie an sich sehr geprägt und auch sicherlich zum räumlichen Denken gebracht. Also früher waren es eher Theorien, jetzt zum Beispiel die Systemtheorie von Niklas Luhmann. Heute beschäftige ich mich eher mit Diskurstheorien, die ja auch schon teils in so ein räumliches Denken angelegt sind. Und dieses Nachdenken über das Denken oder das Denken an sich ist ja ein Thema, was sich nur schwer beschreiben lässt, genauso wie beispielsweise die Liebe. Und für dieses Abstrakte braucht es dann eben die Metapher des Raums, um das eigentlich Nicht-Sichtbare zu beschreiben. So, das ist das eine. Und zum anderen spielen sicherlich auch meine Erfahrungen, sei es als Journalistin oder eben auch die Erfahrungen in der Kunst und Popkultur, eine Rolle. Also Ausstellungen oder eben das Museum an sich sind für mich schon immer Orte des Denkens gewesen oder eben auch der Club. Und das spiegelt sich auch so ein bisschen in dem Buch dann wieder.
Die Publizistin Caroline Ehmke greift in ihrem Text noch ein weiteres Raumkonzept auf, das mittlerweile auch viel diskutiert ist, das Konzept des Safe Space, das Konzept von einem geschützten Raum. Und sie nennt als Beispiel für ihren Safe Space queere Clubs oder Bars. Und Caroline Ehmke sieht solche Räume für diejenigen, die anders aussehen, anders glauben und anders begehren, schreibt sie, in Gefahr, oder sie sieht sie auf jeden Fall schrumpfen. Sind damit auch Denkräume in Gefahr, Frau Mader?
Ja, ganz bestimmt. Denkräume sind momentan sicherlich in Gefahr. Ich wohne ja in New York, und die politische Situation hier in Amerika ist, nennen wir es mal, schwierig. Zwei Beispiele: Trump hat eine Liste für Fakultätsmitglieder eingerichtet online, auf die Studenten einen setzen können, wenn man sich negativ über die Regierung im Unterricht äußert. Und das widerspricht ja sehr grundsätzlich dem freien Meinungsaustausch, Gedankenaustausch, gerade im Hochschulwesen. Dann gibt es innerhalb der Gesellschaft, das natürlich auch angeführt von der Politik, eine Sensibilisierung gegenüber Sprache. Die macht manchmal definitiv Sinn, aber ins Extreme geführt dann eben nicht mehr. Also diese Political Correctness, wie das hier genannt wird, kann dann auch zum Kontrollinstrument werden, sodass sich mancher am Ende nicht mehr traut, noch irgendwas zu sagen.
Mhm. gerade mit diesen Beispielen schien es mir passend, dass die Kuratorin Nora Sternfeld in ihrem Beitrag den Kulturwissenschaftler Abby Warburg zitiert. Und für ihn sind Denkräume eben keine gemütlichen Rückzugsorte, sondern der Denkraum ist die Distanz, die geschaffen werden muss, um überhaupt zu denken, nämlich die Distanz zwischen dem Denkenden und dem Objekt, über das man nachdenkt. Sind das für Sie, Frau Mader, dann also auch diese warburgschen Denkräume, diese Denkdistanz, die es mehr braucht?
Auf jeden Fall. Ich bekomme es jetzt, weil ich jetzt auch schon seit Jahren in den USA lebe, hier noch ein bisschen mehr mit, dass dieser Austausch überhaupt nicht stattfindet und dadurch dann zwei extreme Lager entstehen und keiner mehr dem anderen zuhört und das eigentlich zur Polarisierung führt. Und dieser Austausch ist aber ganz wichtig. Also das sieht man schon allein an Talkshows, die es in Deutschland viel mehr gibt. Ich will jetzt nicht sagen, dass alles in Deutschland perfekt ist und in den USA ist es nicht. Das ist alles ein bisschen komplexer, aber es gibt definitiv eine Tendenz und die Talkshows wären ein Beispiel dafür, dass eben diskutiert wird, dass man sich austauscht, dass man unterschiedliche Meinungen hat und das auch zelebriert. Das wünsche ich mir so ein bisschen mehr, vor allem in den USA.
Und was für einen Denkraum wollten Sie mit Ihrer Anthologie eröffnen?
Also wir wollten einen unterhaltsamen und zugleich auch ernstzunehmenden Denkraum herstellen, in dem sich möglichst viele Sichtweisen, Perspektiven versammeln, die persönliche Einblicke in das Denken geben und auch zeigen, wie vielfältig es eben sein kann. Also in dem Buch kommen ja Stimmen aus verschiedenen Feldern und Disziplinen zusammen, sei es aus der Wissenschaft, beispielsweise Medientheorie und Philosophie, aber eben auch aus dem Journalismus und der Literatur. Und jeder für sich hat andere Zugänge zum Denken. Daraus entsteht eben eine große Vielfältigkeit über die Beiträge.
Das sagt Simone Jung. Gemeinsam mit Jana Marlene Mader ist sie Herausgeberin der Anthologie Denkräume von Orten und Ideen, erschienen soeben im Rowohlt Taschenbuch Verlag Hamburg.